Es hat sich ausgeheuchelt. Die Kirche muss in der Realität ankommen und sich um ihrer Glaubwürdigkeit willen grundlegend erneuern. Das schreibt Stefan Jürgens in seinem Buch mit dem Titel Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. In dem Buch sucht der Priester aus dem Bistum Münster nach einem Weg der Kirche in die Zukunft. Und das tut er, indem er einen Blick zurückwirft auf seine eigene Biografie, auf seine Ideale und was davon übrig geblieben ist. In einer Kirche, die tief in der Krise steckt. Pfarrer Stefan Jürgens ist bei uns. Guten Tag, Herr Jürgens.
Guten Tag, Herr Schröer. Ich freue mich sehr.
Eigentlich wollten Sie Ihr Buch Luft nach oben nennen. Dann haben Sie sich für den Titel Ausgeheuchelt entschieden. Wäre der Buchtitel Luft nach oben nicht optimistischer, positiver, konstruktiver gewesen?
Luft nach oben sagt ja, dass da noch was möglich ist. Und ich wollte ja einfach deutlich machen, für die Kirche ist viel möglich. Wenn sie sich grundlegend reformiert, dann kann sie mitten in der Gesellschaft ankommen und viel bewirken. Ich fand Luft nach oben gut. Ganz ehrlich, der Verlag fand es ein bisschen langweilig und wollte etwas Pointierteres, Provozierenderes. Und da hat er gesagt, wir machen Ausgeheuchelt, weil ich ja auch mit manchen Sachen scharf ins Gericht gehe.
Und eine stellen Sie gleich zu Beginn Ihres Buches klar. Priester sein ist mein Traumjob. Sie schreiben dann auch, Priester sein ist meine Berufung. Ich habe darin mein Lebensglück gefunden, Zitat Ende. Wie geht das denn in einer Kirche, mit der Sie so sehr hadern?
Ich hadere ja gar nicht mit der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden, sondern ich hadere mit einer Hierarchie, die dem Evangelium im Weg steht. Ich hadere mit denen, die eine Reform verhindern und meinen, sie müssten die Kirche des 19. Jahrhunderts konservieren. Und dann geht nichts weiter. Ich hadere nicht mit dem Evangelium und nicht mit der Glaubensgemeinschaft, aber ich glaube, wir haben ein Leitungsproblem, wir haben ein Managementproblem. An der Spitze der Kirche stehen Leute, die zwar fromm sind und die auch klug sind, aber die einfach nicht leiten können und nicht mitten in der Welt zu Hause sind.
Darüber sprechen wir gleich noch. Mögen Sie uns vielleicht einige Zeilen aus dem Anfangskapitel Ihres Buches vorlesen, damit wir einen Eindruck bekommen?
Das mache ich gern. Ich bin 1994 zum Priester geweiht worden, aber das ist mir mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Ich begreife mich innerlich gar nicht so sehr als Priester in der Kirche, sondern viel eher als Christ in der Welt. Wenn ich das wirklich ernst nehme, ist alles getan, was ich tun kann. Gerne nenne ich mich selbst einen Spielmann Gottes, denn da steckt Musik drin, Gottvertrauen und eine geballte Portion Humor, die man dringend braucht, wenn man hauptberuflich bei der Kirche beschäftigt ist. Musik und Humor sind für mich Quellen für Resilienz, das heißt für die Fähigkeit, durch Krisen zu wachsen, darin Haltung zu bewahren und sogar an persönlicher Reife zu gewinnen. Ich glaube Jesus seinen Gott, und zwar dank, mit und trotz der Kirche.
Über den Satz, ich glaube Jesus seinen Gott, reden wir gleich auch noch. Musik und Humor, die stellen Sie hier ganz besonders hervor. Welche Kraft haben denn speziell Musik und Humor, dass sie einen auch wappnen kann in dieser Situation, in dieser Kirche?
Ich bin auch Musiker, Kirchenmusiker. In der Musik mache ich ähnliche Erfahrungen wie in der kontemplativen Meditation. Da ist man ganz bei sich und ganz bei Gott. Und Musik hat mir den Glauben und auch die Gottesgegenwart sehr nahe gebracht. Humor, das kommt ja von Humus, die Erde. Man muss auf dem Boden der Tatsachen stehen und sich ab und zu auch mal selber auf den Arm nehmen können. Das ist sehr wichtig, dass man nicht alles so bierernst nimmt. Dass man über sich selbst lachen kann, ist das Wichtigste. Sich selbst relativieren kann. Ich glaube, dass es eine Kraftquelle ist.
Ihr Buch bauen Sie dann weiter so auf, als dass Sie viel von sich erzählen, auch viel Persönliches. Also Sie beginnen da, indem Sie von Ihrer Heimat erzählen. Das ist das katholische Münsterland. Ja, was ist das für ein Milieu, in dem Sie aufgewachsen sind?
Bei uns war Glauben selbstverständlich. Wir hätten das niemals in Frage gestellt. Wenn meine Eltern vielleicht in Moskau aufgewachsen wären und nicht im Emsland, hätten sie mich wahrscheinlich sozialistisch erzogen. Sie haben einfach mitgemacht, was üblich war, das Mitmachen von Ritualen. Aber das hat mir in meiner Kindheit und Jugend einfach viel Geborgenheit geschenkt. Etwas war unumstößlich. Ich bin froh, dass ich das so erlebt habe. Natürlich darf man bei sowas nicht bleiben. Man muss den Glauben weiterentwickeln. Aber als Grundlage ist es ganz, ganz wichtig.
Da muss man sich ja auch zwischen Religion und Glaube trennen, denn vielleicht kann man sogar sagen, dass die Leute, die diese Rituale mitgemacht haben, ja nicht zwangsläufig frömmer sind als die Menschen heute, oder?
Allein das Mitmachen von Ritualen macht noch keinen Christen, denn das kann ja auch sehr unreflektiert sein. Und Ich habe auch festgestellt, dass viele in so einer allgemeinen Religiosität stecken geblieben sind. Sie meinen immer, sie müssten Gott etwas geben. Sie haben nie etwas von Erlösung und Gnade und von Jesus begriffen. Ich denke, dass der Glaube sich entwickeln muss. Man wird ihn erst einmal unreflektiert übernehmen, dann reflektieren und sich schließlich zu einem eigenen erwachsenen Glauben durchringen. Das ist unbedingt nötig, diese Entwicklung.
Und dann haben Sie sich entschlossen, Priester zu werden. Wie geht das? Wacht man eines Morgens auf und hatte einen Traum, in dem einem der liebe Gott erschienen ist, der sagt, so, du wirst jetzt Priester und dann weiß man, wo es lang geht? Oder wie war das bei Ihnen?
Ganz sicher nicht. Auch da bin ich hineingewachsen. Für meine Eltern war Glauben selbstverständlich. Wir haben mitgemacht bei Kirchens. Ich habe einen Heimatpfarrer erlebt, den ich durchaus skurril fand. So wollte ich nicht werden, aber das, was er vertrat, fand ich wichtig. Und ich hatte in meiner Geschichte einen ganz wichtigen Glaubenszeugen, das war unser Küster und Organist zu Hause. Der hat mir beigebracht oder auch vorgelebt, wie Christsein geht. Und ich behaupte, der war der eigentliche Seelsorger der Gemeinde.
Und wann wurde das für Sie klar? Ja, das ist mein Weg, wenn das nicht von heute auf morgen passiert ist. Das ist ja auch ein Prozess mit all dem, was man sich überlegt. Das ist ja auch ein Prozess, in dem man sich sagt, okay, eine Familie werde ich nie haben, eigene Kinder, eine Frau. Das ist ja auch eine Entscheidung, die sehr konsequent ist.
Geahnt habe ich das mit 10 Jahren, dass ich Priester werden wollte. Ich bin also ein bisschen früh berufen. Dann war das auch mal wieder weg. Dann habe ich mir andere Berufe ausgesucht und gedacht, ich wäre auch gerne in Ehe und Familie zu Hause, worin ich im Grunde bis heute das höhere Ideal sehe, als zölibatär zu leben. Habe mich dann aber doch um Jesu Willen entschieden, ja, ich möchte gerne für diese Botschaft einstehen. Das war also ein Prozess mit Aufs und Abs, mit Höhen und Tiefen, mit Entscheidungen und Gewissheiten. Das läuft so. Aber irgendwann habe ich mich entschieden, ich mache das.
Ja, und dann sind Sie ganz klar ins Priesterseminar in Münster eingezogen. Tja, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch recht deutlich. Das war eher eine Ernüchterung, oder?
Das war eine totale Ernüchterung. Ich habe dort zwar viele Menschen kennengelernt, Mitstudierende, aber auch Priester, die ich sehr glaubwürdig fand. Das war ein gutes Miteinander. Aber ich habe auch die ganzen Skurrilitäten des Münsteraner Doms und des Domplatzes der Fakultät mitbekommen und auch viele Dinge, die ich sehr scharf kritisiere, wo ich sagen würde, das Priesterseminar hat ausgedient und es gehört abgeschafft, weil man in einem solchen Käfig, in einer solchen theologischen und spirituellen Blase nicht erwachsen wird.
Sie schildern auch den Umgang mit Sexualität und kritisieren diesen Umgang. Was haben Sie da erlebt?
Man erlebt im Priesterseminar sehr viele Dinge, über die man nicht reden darf. Zum Beispiel ist Homosexualität ein Riesenthema unter Priesterkandidaten. Ich schätze, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Priesteramtskandidaten und Priestern homosexuell ist. Aber zur damaligen Zeit wurde das noch tabuisiert. Es wurde nicht darüber gesprochen und deswegen wurde auch viel verdrängt. Und ich glaube, dass das Setting der Vorbereitung auf das ehelose Leben lange Zeit dieses Thema weggedrängt hat. Und dann kommt es aber irgendwann raus. Das Verdrängte schafft sich irgendwann Platz. Ich glaube, dass es heute im Priesterseminar besser läuft, ehrlicher und reflektierter. Damals wurde auch manchmal über irgendwas gesprochen im Bereich Sexualität, aber es gab keine wirkliche Konfrontation damit.
Und da kritisieren Sie auch die priesterlichen Ausbilder. Warum?
Weil das für mich eine Riesenenttäuschung war. Es gab einige sehr, sehr gute Ausbilder. Es gab aber auch einige, die an Scheinheiligkeit und Heuchelei alles überboten haben, was ich je an Negativen in der Kirche geahnt habe. Ich zitiere in dem Buch auch ein Sprichwort, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das Zitat passt auf den katholischen Kirchenklüngel wie die Faust aufs Auge. Man kritisiert etwas sehr vehement an anderen, was man an sich selbst bekämpft. Und mit dieser Heuchelei muss Schluss sein.
Was wünschen Sie sich denn für Ausbilder von Priestern?
Ausbilder von Priestern sollten selber einmal Pfarrer gewesen sein. Sie sollten die Gemeinde wirklich kennen, mit allem Auf und Ab. Sie sollten auch durch persönliche Krisen gegangen sein. Die uns ausgebildet haben, waren häufig Leute aus Sonderaufgaben oder direkt von der Universität. Das war ein bisschen eine künstliche Welt. Und ich hatte nicht immer den Eindruck, dass sie selbst gestandene Persönlichkeiten waren. Einige wohl, aber nicht alle.
Dann änderte sich aber einiges. In der Kaplansgemeinde ging es Ihnen dann viel besser. Ja, Sie schreiben sogar, die Überschrift des Kapitels heißt, wie auf Wolke 7 haben Sie sich gefühlt. Warum?
Das war großartig. Der Zuspruch, den ein junger Kaplan erfährt in einer noch relativ volkskirchlich geprägten Gemeinde, dieser Zuspruch ist enorm. Der Vertrauensvorschuss, der einem entgegenkommt. Man lebt wirklich auf Wolke 7, denn es gibt fast immer Beifall. Das ist typisch für die erste Kaplansstelle. Aber das Wichtigste an dieser Stelle war für mich ein sehr glaubwürdiger Pfarrer, der durch und durch Seelsorger war und der leiten konnte, indem er die Leute machen ließ. Mit ganz viel Vertrauen geht das. Dieser Mann war sehr fleißig und doch nie überarbeitet. Er war sehr fromm, aber mitten in der Welt. Er ist heute noch mein Vorbild.
Hinter jedes Kapitel in Ihrem Buch, das ist also ganz einheitlich strukturiert, stellen Sie einige Thesen, jeweils unter der Überschrift »So geht es aufwärts mit der Kirche«. Wie sind Sie darauf gekommen? Was sind das für Thesen?
Das sind Thesen, die eine grundlegende Kirchenreform angehen. Einmal sind die Reizthemen darin, wie Zölibat, Frauenweihe, Hierarchie oder eben auch Gewaltenteilung, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir in der Katechese nicht nur mit den Kindern Rituale einpauken müssen, sondern wir müssen die Eltern wieder evangelisieren, die sich evangelisieren lassen, müssen mit ihnen so einen Prozess des Glaubens gehen. Und da mache ich aus der pastoralen Erfahrung heraus Vorschläge für die Gemeinde und für die Kirche als Ganze, wo ich meine, wenn wir uns da bewegen, dann kommen wir weiter.
Das sind dann auch ganz konkrete Vorschläge, die sich an der Praxis orientieren. Dann geht es aber weiter in Ihrem Buch, in einem Kapitel, in dem es zum Beispiel heißt, wie Schein und Sein auseinanderklaffen. Da geht es dann auch, das wird ja gerade viel diskutiert, um die Sexualmoral, um die Doppelmoral in der Kirche. Ein Kapitel heißt da, Frauen im geistlichen Amt, die Macht der ängstlichen Männer. Wer sind jetzt die ängstlichen Männer und warum sind die ängstlich?
Die ängstlichen Männer sind die in der Kirchenleitung, das sind vor allen Dingen Bischöfe, die aus sehr fadenscheinigen und oft erfundenen Argumenten behaupten, die Kirche dürfe Frauen die Weihe nicht erteilen. Diakonin, Priesterin, Bischöfin, das könne es nicht geben, weil Jesus zum Beispiel nur 12 Apostel gehabt hätte, die seien alle Männer gewesen, dürften die Amtsträger auch nur männlich sein. Aber das stimmt historisch nicht. Die Bischöfe sind Nachfolger der ersten Gemeindeleiter, nicht der Apostel. Das ganze kirchliche Amt lässt sich nicht auf Jesus zurückführen. Jesus hat überhaupt kein Amt gestiftet, nicht für Männer und nicht für Frauen, sondern die Kirche hat immer auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit reagiert und ihre Struktur so eingestellt, dass sie das Evangelium verkünden konnte. Was wir heute haben, ist oft eine männerbündische Starrsinnigkeit.
Und was hat es mit dieser Ängstlichkeit auf sich? Starrsinnigkeit ist ja noch was anderes als Ängstlichkeit.
Es ist so, dass Macht und Angst in der katholischen Kirche eine sehr unheilige Koalition eingegangen sind. Wir haben in der Leitung häufig Männer, sind ja nur Männer, die immer schon angepasst waren, schon seit Studienzeiten und deswegen irgendwann in hohen Ämtern angekommen sind, wirklich frische Geister. Haben es da schwerer. Reformorientierte Leute haben es da schwerer. Und wenn man sich immer anpasst und immer selber mit der Angst lebt, wenn ich was falsch mache, dann falle ich von der Karriereleiter runter. Oder wenn ich mal was Mutiges sage, dann wird man immer ängstlicher. Ich glaube auch manchmal, dass ängstliche Kirchenleitungsmänner auch Angst haben vor Gott.
Das ist auch eine gewagte These. Da sind wir gespannt, wie diese Thesen aus Ihrem Buch auch weiter diskutiert werden. Aber es tut sich doch zurzeit viel in der Kirche, auch was die Leitungsfunktionen betrifft. Immer mehr Frauen werden auch in der katholischen Kirche Abteilungsleiterinnen. In den Gemeinden gibt es immer mehr Pastoralreferentinnen. Ich selbst habe das an Weihnachten erlebt, wie in meiner Gemeinde am Heiligabend ein Gottesdienst gefeiert wurde und vorne im Altarraum standen nur Frauen, kein einziger Mann. Das war keine Messe, das war ein Gottesdienst mit Krippenspiel und allem. Für die meisten Familien war das der Weihnachtsgottesdienst schlechthin. Also viele Frauen haben auch schon viel zu sagen in der katholischen Kirche.
Es ist gut, dass viele Frauen in der katholischen Kirche etwas zu sagen haben. Aber die Leitungsvollmacht ist in der katholischen Kirche an das Weiheamt gebunden. Und wenn man Frauen in Positionen bringt, in Seelsorge und Verwaltung, auch in höhere Leitungspositionen, bleiben sie dennoch abhängig von einem männlichen Kleriker. Das ist keine wirkliche Gleichberechtigung. Frauen diese Aufgaben zu geben, heißt, man lobt sie. Man sagt, schön, dass ihr da seid, aber man weiht sie nicht. Das heißt, sie haben keine wirkliche Vollmacht, wie sie vom Evangelium her einer Leitungsposition zukommt.
Nun argumentieren viele, ja, das ist eine globale Kirche. Die katholische Kirche ist weltumspannend. Wir können da nicht einen Sonderweg in Deutschland gehen und jetzt Frauen zu Priesterinnen weihen. Das würde eine Kirchenspaltung mit sich bringen. Also das ist ja auch eine Gefahr. Damit würden wir diesen wunderbaren Global Player katholische Kirche zerreißen.
Wenn Sie in die Kirchengeschichte schauen, dann gab es immer schon vor Ort Lösungen für verschiedene Probleme. Die monolithische Einheitsweltkirche ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Wir könnten doch genauso gut eine polyzentrische Weltkirche haben mit der Zentrale in Rom, das soll ja auch so bleiben, aber mit Regelungen vor Ort. Was in Westeuropa möglich ist, müssen ja die afrikanischen Bistümer nicht alle genauso haben. Aber wenn wir immer auf den warten, der sich kulturell am schwersten tut, kommen wir keinen Millimeter weiter. Wir brauchen eine polyzentrische Weltkirche mit viel Kompetenz vor Ort. Papst Franziskus hat das immer wieder angedeutet, aber nie umgesetzt. Wir brauchen eine Subsidiarität in der Kirche, dass auch die Bistümer und einzelne Bischofskonferenzen eigene Wege gehen dürfen, ohne ihre Katholizität zu verlieren.
Aber Frauen zu Priesterinnen zu weihen, das wäre ein Schritt, der auch in die sakramentale Struktur der katholischen Kirche hineingreift. Das wäre ein Schritt, der eine jahrtausendealte Tradition verändert. Die Tradition ist auch ein großes Fundament der katholischen Kirche. Das macht man doch nicht so einfach.
Es gibt aber auch eine Menge erfundene Traditionen. Manchmal behauptet man einfach, etwas sei immer schon da gewesen oder sei nie anders möglich. Aber wenn Sie in die Kirchengeschichte schauen, da sehen Sie, was alles mal möglich war. Die Kirche hat zum Beispiel über lange Zeit die Menschenrechte und die Religionsfreiheit als Teufelszeug abgelehnt und tut heute so, als hätte sie es erfunden. Da merken Sie, es gibt ganz viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, die mal abgelehnt wurden. Es ist also doch eine Änderung in der Lehre möglich. Und das müssen wir auch tun, denn unsere Aufgabe ist, das Evangelium in die Welt zu tragen und nicht unsere Traditionen zu pflegen.
Wenn man jetzt aber nach Rom schaut und sich auch die Machtstrukturen der Kirche, auch der Weltkirche anschaut, muss man doch sagen, es wird in absehbarer Zeit nicht passieren, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht wird, wenn man das einigermaßen realistisch beurteilt. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass viele Frauen, auch in Maria 2.0, die das fordern, dass die immer wieder gegen eine Wand rennen, sich den Kopf blutig schlagen und irgendwann frustriert sein müssen und weggehen, wenn man diese Forderungen weiter aufstellen?
Das Aufstellen der Forderungen schafft aber ein Bewusstsein, dass sich etwas ändern muss. Und solange dieses Bewusstsein und dieser Änderungswille, auch diese Reformforderungen in der Kirche einen Platz haben, wandern diese Frauen hoffentlich nicht aus der Kirche aus. Was wäre die Alternative? Frustriert sein und aus der Kirche austreten? Das fände ich nicht gut. Reformprozesse haben immer lange gedauert. Und wir müssen einfach trotzdem mutig an diesen Themen dranbleiben, auch wenn sie in den nächsten 10, 20 und noch mehr Jahren nicht entschieden werden.
Wir sprechen mit Pfarrer Stefan Jürgens über sein neues Buch Ausgeheuchelt. So geht es aufwärts mit der Kirche. In dem Buch schreiben Sie natürlich auch über den sexualisierten Missbrauch, die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche. Da gibt es ja das bekannte Zitat des Hildesheimer Bischofs Heiner Wilmer: Der Missbrauch stecke in der DNA der Kirche. Ist das so?
Ich glaube ja. Es gibt zwar nicht unmittelbare Zusammenhänge zwischen bestimmten Kirchenstrukturen und dem Missbrauch. Jeder ist auch für sich selbst verantwortlich. Aber es gibt Dinge in der Kirche, die Missbrauch begünstigen. Zum Beispiel der Klerikalismus, die zölibatäre Männerkaste als Leitungsequipe. Das sind alles so Dinge, die dazu geführt haben, dass Missbrauch auch vertuscht worden ist. Ich selbst habe mich kirchenpolitisch lange nicht engagiert. Ich wollte einfach ein guter Christ und ein guter Priester sein. Aber als 2010 die Missbrauchsfälle aufkamen, haben mir viele Opfer ihre Geschichte anvertraut. Ich war erschrocken über die Anzahl der Menschen aus meinem Umfeld oder die sich an mich als Priester gewandt hatten. Das war für mich eine große Vertrauenskrise und auch ein Vertrauensbruch zu meinen Vorgesetzten, weil ich gemerkt habe, was alles vertuscht worden ist. Ich bin skeptisch geworden und glaube, dass der Missbrauchsskandal eine ganz große Krise ist für die Kirche, aus der sie nur herauskommt, wenn sie sich grundlegend verändert. wenn sie partizipativ wird und transparent und wenn die Machtstrukturen so umgebaut werden, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind. Es kann nicht sein, dass die Bischöfe nach wie vor regieren wie Monarchen, wie die alten Fürstbischöfe, nur dass sie heute eben sich vielleicht hoffentlich etwas bescheidener verhalten. Manchmal habe ich auch da meine Zweifel, aber nur bei einigen. Die Missbrauchskrise hat uns gezeigt, wozu das führen kann, wenn man gegen Klerikalismus nichts tut.
Also diese starren Hierarchien haben sicher das Vertuschen auch begünstigt. Nun gibt es aber den Vorwurf an Kritiker, die sagen, ja, der Missbrauchsskandal ist grausam genug, aber ihn jetzt zu instrumentalisieren, um gegen den Zölibat zu argumentieren, damit tut man den Opfern auch Unrecht.
Die Opfer müssen aber merken, dass die Kirche etwas tut, weil sie nur dann die Opfer ernst nimmt. Wenn sie das alles nur bedauert und um Verzeihung bittet, ändert sich ja nichts an den Machtstrukturen. Es gibt ja das unselige Wort vom Missbrauch des Missbrauchs. Das hört man aus eher traditionalistischen Kreisen, dass jetzt sozusagen alles daran festgemacht wird. Aber der Missbrauchsskandal hat eben doch gezeigt, wo die wunden Punkte der Kirche sind und wo sie der Änderung bedarf. Deswegen kommen wir an solchen Reformen nicht vorbei.
Das ist alles Kirchenpolitik, über die wir jetzt reden. Das hat sicher nichts mit dem Glauben zu tun, der sie auch beflügelt, der sie stärkt, der christliche Glauben, auch der katholische Glauben. Auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch. Wird durch diese ganze Diskussion auch Ihr Glauben mit beeinflusst?
Mein Glaube steht wirklich fest, das darf ich behaupten. Ich bin so gerne Christ. Die Freiheit, die innere Freiheit, die aus der Bindung an Jesus erwächst, die beflügelt mich wirklich. Ich bin auch mit voller Überzeugung katholisch, weil ich denke, dass wir ohne Kirche nicht glauben können. Ich glaube dank, mit und trotz der Kirche, sage ich manchmal. Das heißt, erschüttert ist mein Vertrauen nicht in Gott, aber in die Kirche. Und das finde ich ganz normal. Die meisten Menschen trennen. Die Kirche kann nur ein bisschen helfen beim Glauben. Aber der Glaube selbst hat eine unglaubliche Strahlkraft.
Ihr Buch ist unglaublich spannend geschrieben, auch gut lesbar, weil es eben auch so persönlich ist. An einer Stelle allerdings, da brechen Sie das Format. Da finden wir, ja, ein Gedicht kann ich kaum sagen, einen psalmartigen Text. Das ist gegen Ende des Buchs unter der Überschrift »Den Mut nicht verlieren, Auferstehung jetzt«. Was ist das für ein Text?
Das ist ein Text, der die grundlegende Hoffnung der Christen, nämlich die Auferstehung, einmal überträgt auf die Kirche als Institution, auch auf die Gesellschaft und zeigt, es geht aufwärts. Wir müssen den Mut nicht sinken lassen, denn wir sind eine österliche Religion, ein österlicher Glaube. Und der sagt uns, dass nach jedem Karfreitag ein Karsamstag kommt, in dem wir erstmal geduldig ausharren müssen, aber auch ein Ostern. Ich möchte damit eine grundlegende Hoffnung zum Ausdruck bringen, denn die Auferstehung Jesu Christi und unsere Auferstehung, darum dreht sich es eigentlich. Das ist das Zentrum. Und das kann uns Mut machen, dass auch die Kirche durch unsere Glaubwürdigkeit ein Stückchen auferstehen kann, selbst wenn sie nicht mehr so wird wie vor 100 Jahren. Das ist sicher auch gut, dass sie das nicht wird.
Mögen Sie uns die Zeilen vorlesen, über die wir gerade gesprochen haben?
Gerne. Der Text heißt, wohin fährt das Kirchenschiff? Drei Kirchenbilder, drei berühmte Schiffe. Arche, Titanic, Santa Maria. Mit welchem Kirchenschiff stechen wir in See? Mit einer Arche? In der Arche sammelt man den heiligen Rest. Sind alle drin, macht man die Türen zu und wartet, bis die Sintflut vorüber ist. Die Sintflut der Gleichgültigkeit, des Relativismus. In diesem Kirchenschiff sitzen viele. Für dieses Kirchenbild stehen manche. Unkritisch, gefolgstreu, fromm. Und haben doch längst dicht gemacht. Mit welchem Kirchenschiff stechen wir in See? Mit der Titanic? Ein Stahlkoloss, der als unsinkbar gilt. Oben wird noch gefeiert, unten dringt schon Wasser ein. Ein Schiff, das bereits untergeht, kollidiert mit den Spitzen des Eisbergs Postmoderne. In diesem Kirchenschiff sitzen einige. Für dieses Kirchenbild steht die Hierarchie, selbstüberschätzend, dogmatisch, eitel. Und hat nur scheinbar alles im Griff. Mit welchem Kirchenschiff stechen wir in See? Mit der Santa Maria, das Schiff des Kolumbus, der eigentlich nach Indien wollte und nebenbei Amerika entdeckte. Es waren drei Schiffe, nicht eins allein. Die Mannschaft durchschnittlich, die Schiffe alt. Nicht wissend, wohin genau die Reise geht, doch mit Vision. Wer mit Vertrauen aufbricht, entdeckt das Neue. In diesem Kirchenschiff sitzen wir alle miteinander.
Wann ist dieser Text entstanden? Wie ist er entstanden?
Dieser Text ist einer von mehreren Kirchengedichten, die in dem Buch vorkommen, die ich irgendwann mal geschrieben habe, als mir etwas über die Hutschnur ging, als mir die Hutschnur platzte, als ich mich aufgeregt habe über die Kirche. Manchmal mache ich das so, wenn ich etwas an Gedanken habe, versuche ich, den in lyrische Verse zu packen.
Es geht jetzt auch hier in unserem Gespräch immer wieder um Kirchenkritik, um eine Vision von Kirche, um Kirche in der Zukunft. Andererseits fragt man sich auch in unserer Gesellschaft, ob wir nicht in einer Glaubenskrise leben, die viel tiefer geht. Also viele Menschen wissen gar nichts mehr von Gott. Vielleicht brauchen viele Menschen gar nicht mehr Gott. Die haben Yoga, die haben Borussia Dortmund, die haben ihre Kinder als Sinngeneratoren. Da ist für Gott gar kein Platz mehr, oder?
Tatsächlich stecken wir in einer tiefen Glaubenskrise, weil Glaube hat viele Plausibilitäten verloren, die er früher hatte. Früher hatten die Menschen auch eine grundlegende Lebensangst und haben sich manchmal den Glauben wie eine Krücke unter den Arm genommen und sind damit durchs Leben gehumpelt. Das ist alles heute nicht mehr nötig. Der Glaube hat alle Selbstverständlichkeiten verloren. Man kann auch ohne Gott ganz gut durchs Leben kommen. Das merken viele Leute und deswegen verschwindet der Glaube, als würde er verdunsten. Deswegen müssen wir andere Plausibilitäten aufzeigen. Und das geht nur durch Vormachen, durch ein persönlich glaubwürdiges Leben. Glauben, das kann man nicht verbreiten durch Indoktrination, sondern durch Anziehung. Wir müssen anziehend leben, damit die Menschen merken, dass das Leben mit Jesus uns verändert. Das Problem heute ist, dass man dieser Kirche oft die Freude am Glauben nicht mehr abnimmt, weil es gibt halt Jesusgruppen, die mögen gerne das Evangelium besprechen und leben. Und es gibt die Hierarchie und das klafft auseinander. Und es ist so, dass man an der Kirchenbasis oft nach einer glaubwürdigen Gemeinde sucht und dass man oft das Gefühl hat, die Bischöfe wollen uns sagen, ja, ihr braucht aber unbedingt diesen Apparat. Und in diesem großen Spagat leben viele. Es ist heute tatsächlich schwieriger zu zeigen, wofür der Glaube gut ist. Man kann ihn nur noch vorleben. Und wenn die Menschen merken, da ist jemand authentisch und glaubwürdig, dann fragen sie vielleicht, warum bist du so? Was gibt dir die Kraft dazu? Anders wird es nicht gehen. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass wir mit dem Glauben noch die Massen in irgendeiner Weise binden können. Das können wir nicht. Wir werden aber eine Gemeinschaft sein, die zahlenmäßig klein ist, die vielleicht auch mal irgendwann arm ist, nicht mehr so viele Möglichkeiten hat wie heute. Aber das Evangelium, das soll in der Welt präsent sein. Da kommt es nicht immer auf die Zahl an.
Was sagen Sie denn, wenn Sie abends unterwegs sind, in einer Kneipe in Münster, sitzen zufällig neben jemandem, geraten ins Gespräch und der sagt Ihnen, naja, ich habe meine Kinder, ich lebe in meinen Kindern weiter, ich habe meine Ruhe in mir, ich brauche gar keinen Gott. Was sagen Sie dem denn?
Dann erzähle ich von mir, warum ich Gott brauche und warum Gott mich auch vielleicht braucht. Ich bewerte also nicht, was er mir gesagt hat. Ich lasse ihn in seinem System. Ich muss sein System von Sinnfindung ja nicht zerstückeln, um meins aufzubauen, sondern ich erzähle von mir. Ich bleibe ganz bei mir und sage, was mir der Glaube bedeutet. Vielleicht haben wir manchmal zu oft den Leuten erst einmal erklärt, was ihnen fehlt und es ihnen dann gegeben. So genauso wie 100 Jahre vorher haben wir den Leuten Sünden eingeredet, die wir ihnen dann später in der Beichte wieder nehmen konnten. Das heißt, wir haben immer herumargumentiert. Das Argument ist wichtig, wenn jemand schon glaubt. Aber um jemanden für den Glauben zu gewinnen, muss man von sich selbst erzählen, seinen eigenen Erfahrungen.
Und so endet Ihr Buch auch logischerweise mit einem Glaubensbekenntnis, einem sehr persönlichen Glaubensbekenntnis. Was ist das für ein Glaubensbekenntnis?
Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir alle kennen. Das ist die eigentliche Taufurkunde der Christen seit 1700 Jahren. Ich habe das versucht, ein bisschen zu erklären, weil das ja ein alter Text ist. Und mit alten Texten aus der Antike muss man umgehen, wie mit allen alten Texten. Die sind nicht für uns geschrieben, die muss man interpretieren aus der damaligen Zeit heraus. Und das habe ich gemacht. Diese Katechese dazu ist meiner Taufvorbereitung entstanden. Ich bespreche diesen Text immer mit Taufeltern, weil das Glaubensbekenntnis eben die eigentliche Taufurkunde ist. Ich habe das ganz bewusst an den Schluss gestellt, weil mir sicherlich auch manchmal eher traditionelle Kräfte etwas vorwerfen werden. Sie werden mir vorwerfen, dass ich nicht ganz in der Tradition der Kirche stehe. Vielleicht werden sie mir meine Rechtgläubigkeit absprechen. Deswegen habe ich ganz bewusst am Schluss gesagt, ich stehe im Glauben der Kirche und habe drunter geschrieben mit einem kleinen Augenzwinkern, Glaubensbekenntnis anstelle einer Rechtgläubigkeitserklärung. Das habe ich so ein bisschen in die Richtung derjenigen geschrieben, die so als Krümelfinder und Briefbeschwerer wahrscheinlich dann die bischöflichen Büros und den Vatikan belagern werden und sich über mein Buch beschweren. Aber nur mit einem Augenzwinkern. Ich erinnere, mit Humor geht es besser.
Und dann ganz am Ende, da steht dann noch eine Kurzformel des Glaubens, Ihres Glaubens. Die heißt, ich glaube ihm, Jesus, seinen Gott. Was hat es damit auf sich?
Das ist mein persönliches Glaubensbekenntnis. Das klingt erstmal seltsam. Ich glaube Jesus, seinen Gott. Das klingt, als sei der Dativ wirklich dem Genitiv sein Tod. Aber ich meine damit Jesus im Dativ. Ich glaube ihm, seinen Gott. Ich habe ja auch Gottes Erfahrung gemacht, aber persönlich begegnet ist er mir nicht. Aber wenn ich das Leben Jesu lese, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich die Sakramente feiere und mich dadurch mit Jesus verbinde, dann merke ich, ich möchte gerne an den Gott glauben, an den auch Jesus geglaubt hat. Sein Gott soll mein Gott sein. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Gott Jesu Christi wirklich der Gott aller Menschen und des Kosmos ist. Weil ich Jesus so faszinierend und glaubwürdig finde. Und dabei möchte ich bleiben. Ich glaube Jesus, seinen Gott. Mir genügt das als Glaubensbekenntnis.
Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Trotzdem, eine letzte Frage bleibt noch. Ihr Buch wird sicher auf heftige Reaktionen stoßen. Sie werden sicher auch beschimpft werden wegen Ihrer Kritik, die Sie in dem Buch äußern. Was sagt denn eigentlich Ihr Bischof in Münster? Wie wird der reagieren?
Ich werde ihm das Buch selbstverständlich überreichen, vielleicht mit einem Anschreiben dazu. Mein Bischof ist ein sehr, sehr feinsinniger und geistlicher Mensch, durch den ich schon viel gelernt habe. Ich weiß gleichzeitig, dass er eher konservativ ist und manchmal, glaube ich, auch ein bisschen ängstlich. Aber wir verstehen uns gut und haben uns schon häufiger unter vier Augen unterhalten. Ich glaube, dass er mich versteht. Außerdem weiß er, dass ich ein kritischer Geist bin, okay, aber im Grunde meines Herzens bin ich loyal. Ich bin gerne Christ, ich bin gerne Priester und ich möchte auch nichts anderes sein und tun.
Vielen Dank. Stefan Jürgens, der Priester aus dem Bistum Münster, hat ein Buch über die Situation der katholischen Kirche in Deutschland geschrieben. Eine sehr persönliche Bestandsanalyse ist das und ein Blick nach vorn in die Zukunft der Kirche. Ausgeheuchelt, so geht es aufwärts mit der Kirche. So heißt sein Buch. Erschienen ist es im Herder Verlag. Das Buch hat 192 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Dankeschön, Ihnen auch.